Herzlich willkommen bei Hoch, Höher, Hochbegabt, dem Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Mein Name ist Stefanie Gut und ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit Hochbegabung in Berührung sind. Viel Freude beim Lauschen ihrer Geschichten und Erfahrungen. Authentisch und zum Anfassen nah.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich habe heute Jelena zu Gast. Sie hat zwei Jugendliche, Teenager, Kinder und ja, möchte gerne ein bisschen was erzählen über ihren Weg mit ihren Kindern, wie es so mit der Schule ging. Das war ein ganz großes Thema. Ich freue mich, dass du da bist, Jelena, dass du so offen und bereit bist, hier deine Geschichte zu teilen. Und ja, erzähl doch gerne ein bisschen was. Wie alt sind deine Kinder und vielleicht gerade, wie eure aktuelle Situation ist? Und wenn du magst, so einen kleinen Rückblick, wie sich das entwickelt hat.
Ja, ja, da muss ich jetzt mal tief einatmen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber es ist mir total wichtig, dass ich endlich mal die Möglichkeit habe, das alles auch mal irgendwie kundzutun und loszuwerden und darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch vielleicht damit Menschen zu erreichen, die sich da die eine oder andere Stelle dadurch irgendwie ja ersparen irgendwie oder einfach eine Inspiration dadurch haben könnten. Also ich bin Jelena, ich bin gerade 50 geworden, meine Kinder sind aktuell 17, der Große, und meine Tochter wird 15 im August. Und ja, wo fange ich an? Also es ging los, dass mein Sohn am Anfang eigentlich ein totales Anfängerbaby war, sage ich immer, ja, weil er total entspannt war total relaxed, ist abends friedlich, zwar spät, aber eingeschlafen. Dann hatte ich ihn bei mir zwischendurch mal gestillt und dann am nächsten Morgen um 9 wieder wach geworden. Also nicht durchgeschlafen, aber immer mit kurzen Pausen weitergeschlafen, ganz entspannt. Ja. So. Ich sag mal, die Problematik ging eher so im Kindergarten los, wo er einfach Schwierigkeiten hatte, sich einzugewöhnen und irgendwie einfach sehr sensibel war. Das war schon immer sehr deutlich, dass er sehr, sehr hochsensibel oder einfach sehr sensitiv war auf alle möglichen Dinge. Und wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Viele haben immer gesagt, so, oh, Kelle, was der spricht. Und dann haben wir halt gesagt, wir wohnen in Hessen. Und dann habe ich immer so gesagt, naja, ich rede halt Deutsch mit ihm, ich hatte keinen Vergleich. Und für mich war alles relativ normal. Ja. Und dann kam er in die Schule das war dann 2013, kam er in die Schule mit ganz normal. In 6 Jahren ist er dann eingeschult worden und dann hieß es am Anfang, ja, der ist ein bisschen verträumt, und aber kommt gut mit, könnte sich ein bisschen besser konzentrieren und so weiter. Und man merkte aber zunehmend, dass er einfach immer unglücklicher und unzufriedener zu Hause mit der Schulsituation war. Hausaufgaben wurden unheimlich schwer. Es war ein unfassbarer Kampf, überhaupt ihn zu bewegen, Hausaufgaben zu machen. Er hat das ziemlich schnell wirklich, also verbal unfassbar gut auseinandergenommen und mir erklärt, warum das alles völlig unmöglich ist. Mhm. Und dann also mir Argumente gebracht. Ich glaube, ich könnte wirklich ganze
Podcasts. Da hast du mit den Ohren geschlackert sozusagen.
Und ich habe teilweise auch Sachen aufgenommen, einfach damit mir das jemand glaubt. Ja, damit ich irgendwie so. Und dann haben wir lange hin und her überlegt. Also wir wohnen hier relativ ländlich oder sehr ländlich und es ist jetzt nicht so viel schulische Alternative für uns da. Also war auf einer ganz normalen Grundschule. Und wir hatten dann überlegt, okay, wo gibt es denn andere Möglichkeiten? Das gab es aber für uns jetzt eben nicht. Es wurde immer schwieriger. Irgendwann gab es auch, es gab leider auch viele Lehrerwechsel in seiner Altersstufe. Und dann hatten wir eine Lehrerin dann in der 4. Klasse, wo wir dann so erschöpft und am Ende waren, weil wir wirklich jeden Morgen wirklich Punk und Kampf hatten, überhaupt das Kind in die Schule zu bringen. Ja, also wirklich so, dass wir dachten, okay, also was können wir denn noch tun? Ja? Weil der sich so verweigert hat, der hat sich teilweise versteckt, der hat sich im Auto versteckt, im Kofferraum gekrochen, hat sich unter der Hutablage, also unten in den Raum gesetzt und gesagt, er steigt nicht aus. Der nächste Schritt wäre Gewaltanwendung gewesen und das kam natürlich auch nicht in Frage. Ja, und das jeden Morgen. Das war ich hatte noch eine Tochter, also ich habe nur noch eine Tochter, die ist hier, habe ich erzählt, die war dann die war schon im Kindergartenalter, als es dann so losging. Und ich war natürlich dann irgendwann wirklich am Limit und erschöpft, weil wir einfach nicht mehr wussten, wie können wir denn dieses Kind dazu bewegen, in die Schule zu gehen. Es ist ja auch Schulpflicht in Deutschland. Und dann hat mir eine Lehrerin, die hat gesagt, wir sollen doch mal die Schulpsychologin zu Rate ziehen. Ja. Die kam dann in die Schule, das auch eine Testung gemacht und dann kam raus, dass er zumindest nicht doof ist. Ja. So, ich dachte immer so, ne, irgendeinen Grund wird es vielleicht geben, warum er da so unfassbar frustriert ist. Und unglücklich. Ja, und dann kam raus, dass der IQ relativ hoch ist, also so knapp unter der Marke. Und dann dachten wir, okay, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu fördern oder ne, können wir da irgendwas, was können wir denn jetzt tun? Das war für mich völlig neu, das Thema. Ich war aber erstmal so ein bisschen, okay, alles gut, das ist jetzt nichts Gravierendes, was uns jetzt irgendwie Sorgen bereiten müsste.
Das war in der vierten Klasse, habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig, das war in der vierten Klasse. Genau. Dann lief das auch noch mal so weiter, dann ging es darum, weiterführende Schule. In Hessen ist ja fünfte Klasse dann die weiterführende Schule und gab es jetzt hier eine Gesamtschule, da gibt es so eine sogenannte Förderstufe. Na, also da werden die Kinder erstmal so ein bisschen abgecheckt, um dann in der Klasse überhaupt erst richtig aufgeteilt zu werden. Hauptreal oder Gymnasialzweig. Ja. Und dann wurde es, also in dieser Förderstufe, in der fünften, wurde es dann richtig schwierig. Also da wurde es dann richtig schlimm. Da hatten wir leider auch keine gute Lehrerschaft. Also die haben da nicht so viel Verständnis gehabt. Ich war auch immer ein bisschen vorsichtig mit dem Thema, mit dieser Begabungsthematik. Da kam dann halt relativ schnell raus, so das Kind muss lernen, das hatten wir tatsächlich als O-Ton von dem Stufenleiter, das Kind muss lernen zu funktionieren, im Arbeitsleben muss es auch mal funktionieren.
Meine Güte.
Förderstufenleiter, fünfte Klasse.
Himmel.
Also. Ja, das war auch, mit dem bin ich heute noch, also der muss mir einen blöden Spruch bringen, dann bin ich, glaube ich, echt.
Also das ist ja mal, unmenschlich, ja.
Das war sehr, sehr unmenschlich. Leider hatte ich damals noch nicht das Wissen, was ich heute mittlerweile habe. Nach irgendwie 5 bis 6 Jahren weiterer Diagnostik und Co. Ja. Also ja, das hat er damit so ein bisschen abgetan. Wir hatten dann irgendwie 4 Lehrer vor uns sitzen, die alle irgendwie bemüht waren, aber verzweifelt. Weil das Problem war, mein Sohn hat sich in der Schule nie gezeigt, also negativ gezeigt. Na, es gibt natürlich so die Kaspers oder die Störefriede und die irgendwie gleich machen. So war er nie. Ja, das war für ihn ganz schlimm, vorgeführt zu werden. Er war unfassbar gerechtigkeitsempfindlich war. Ja, das heißt, wenn da irgendwo eine Ungerechtigkeit war, auch wenn es nicht unbedingt nur ihn betraf, ja, sondern auch andere Kinder, das hat er überhaupt nicht ausgehalten. Da hat er sich so aufgeregt, dass wie Lehrer denn so zu Kindern sein können und so weiter. Also das war, und wenn es dann ein Problem gab oder die Lehrer ihn nicht gesehen haben, was dann natürlich immer wieder vorkam, gerade in so großen Klassen, ja, 25 Kinder, da geht es dann der eine oder andere mal runter.
Ja.
Das hat er überhaupt nicht ausgehalten. Ja, dann hatten wir wieder einen Schulwechsel, also genau, dann gab es irgendwie hin und her. Ich muss ja zwischendurch mal irgendwie echt, es ist manchmal ein bisschen Chaos, weil das so viel immer war, dass ich selber den Überblick einfach verloren habe. Genau, wir hatten dann fünfte Klasse eben ganz viele Schwierigkeiten und dann haben wir überlegt, wir haben in der Nähe ein ganz schönes Internat, aber auch Ganztagsmöglichkeiten, zumindest bis zur siebten Klasse. Und dort haben wir ihn dann vorgestellt und da ist er dann hingegangen. Das war auch das erste Jahr unfassbar. Das war ein ausgewechseltes Kind. Kleine Klassen, super coole Lehrer, einfach total erlebnisorientiert gearbeitet, viel Spaß gehabt, haben Theater gespielt.
Ach,
das war einfach eine ganz andere Erfahrung, schulisch. Und dann wurde es erstmal total toll. Sechste Klasse, mega. Dann kam aber die siebte Klasse und dort wurde es verpflichtend, dort zu übernachten. Ja, das war dann sehr schwierig. Das konnte er nicht machen. Das hat er nicht ausgehalten. Diese Sicherheit des Zuhauses, das hat er so vermisst, dass er wirklich, der hat dann so lustige Aktionen gebracht, also im Nachhinein gezählt. Der hat dann irgendwie die mussten dann das Telefon abends abgeben. Dann hat er das Telefon mit der Hülle, also anders. Er hat die Hülle mit dem Telefon gewogen, ja, um dann die Hülle so voll zu packen, dass es so viel wiegt, als wäre das Telefon drin.
Geschickt.
Ja, und das hat er dann abgegeben, also die Hülle mit dem Inhalt, was aber nicht das Telefon war, das Telefon hat er einbehalten und hat mich nach so eins angerufen.
Oh Mann.
Und hol mich hier raus. Und ich war furchtbar. Und das, ja, das Mama-Herz war also, ich kann mich jetzt nicht einfach mitten in der Nacht holen, das darf ich gar nicht und so weiter. Und die Lehrer waren aber cool, die waren sehr, sehr nett. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, die glauben mir und die, ne, und auch die Erzieher, die waren toll. Und ja, dann gab es aber Stress mit anderen Jungs und also dann war einfach so dieser, die Peer Group nicht stimmig und das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und dann
in dieser Internatsschule, war das dann klar mit seiner Hochbegabung? Also hattet ihr da Transparenz hergestellt?
Ja, ich hatte das erwähnt und das war, ich weiß nicht, ob das, es wurde, glaube ich, nicht so mega thematisiert, aber da sind andere ähnliche Fälle, sage ich mal, die dort waren. Also das war auf jeden Fall ein anderes Bewusstsein dafür als jetzt auf der anderen Schule.
Ja. Und hattest du dann das Gefühl, dass er da dann auch intellektuell erstmal ganz gut gefordert und
genau,
abgeholt?
Genau, das meinte er. Er hat dieses erste Jahr, als es noch ganztags war für ihn, das war plötzlich, der ist morgens, wir mussten immer so ein ganzes Stück laufen über so einen Feldweg. Da hatten wir gerade noch einen ganz jungen Hund, den haben wir dann immer mitgenommen und da ist der ganz entspannt wirklich morgens dann da lang gelaufen. Und auch abends, wenn wir ihn abgeholt haben, haben wir ihn dort immer über den Feldweg abgeholt. Da ist er uns entgegengekommen. Da war der total relaxed und entspannt. Und
ach, schön. Ich
dann auch mal länger bleiben. Und das war wirklich so das erste Mal. Das ist möglich.
Ja. Und dann fehlte so ein bisschen so eine emotionale Unterstützung, ne? Als er dann dort übernachten musste. Das hat ihm irgendwie zugesetzt, ja.
Ich denke, das Problem war so ein bisschen, es gab keine Rückzugsmöglichkeit wirklich. Da war halt immer Traffic.
Immer war da jemand, ja.
Immer irgendwie waren die auf Sendung.
Ja,
da kommt er endlich mal und das weiß ich im Nachhinein, dass das, das war auch schon im Kindergarten einfach deutlich, dass wenn einfach zu viel war, ist der mir wirklich richtig durchgeknallt. Ne? Also so, ich sag mal, wenn ich im Kindergarten abgeholt habe um 3 und 4, hat der erstmal einen Wutanfall und einen Schreikrampf gekriegt. Ganz oft gepaart mit Hunger, weil er das Essen vergessen hat oder einfach nicht gegessen wolle.
Ja,
auch das weiß ich erst heute. Aber dann, und dann war nichts mehr möglich. Und er hat einfach wirklich diese abendliche oder nächtliche Sicherheit, die hat ihm unfassbar gefehlt.
Gab es denn dann dort Zimmer mit mehreren Kindern wahrscheinlich auch? Ne?
Er konnte
dann nachts nicht alleine schlafen. Also ich finde, das ist echt ein ganz spannender Punkt, weil also Hochsensibilität, ne, wie du es auch gerade so am Anfang angesprochen hast, hat ja eben auch viel damit zu tun, dass man mehr Rückzug braucht, ne, um Eindrücke und Erlebnisse zu integrieren, egal welcher Art, ob die jetzt positiv oder negativ bewertet werden. Ja. Ne? Und dass es eben auch Menschen gibt, die dann nachts gar nicht gut mit jemandem in einem Raum schlafen können, weil da sind ja auch Reize, ne, sozusagen von außen.
Obwohl ich eher glaube, dass ihm das sogar Sicherheit gegeben hätte.
Okay.
Das war dann eher so. Aber da haben die anderen oft drunter gelitten, was dann auch ein Thema war, weil er so Heimweh hatte. Also die anderen hatten dann damit Schwierigkeiten, weil er so Heimweh hatte.
Also er hatte dann im Internat jetzt auch von den Begleitern, Erziehern oder Betreuern keine Vertrauensperson, wo er sich dann auch hätte anvertrauen können.
Nicht in der Form, die er gebraucht hätte.
Okay.
Ich sag mal so, er hat gute Leute an seiner Seite oder die auch für ihn da waren.
Ja.
Aber nicht in der Intensität, die für ihn einfach wichtig gewesen ist.
Wie lange habt ihr das denn dann probiert mit dem dort schlafen?
2019, also das war 2018 kam er dahin, dann war das super und dann wurde es von 2019, dann wurde es schwierig, also in der 7. Klasse. Das war dann ein halbes Jahr haben wir das dann probiert oder ein paar Monate,
wo
es dann echt schwierig wurde.
Und es ging auch nicht, also es wäre jetzt auch nicht möglich gewesen, ihn dort nur für tagsüber anzumelden.
Damals noch nicht. Nein. Mittlerweile geht es dort.
Ja.
Und da komme ich nämlich dazu, dann kam er nämlich zu, dann ist er sogar aus dem Internat, ist er mir morgens ich habe ihn morgens hingebracht. Wir hatten dann natürlich so ein bisschen Ausnahmeregelungen, ne, wo er dann mal zu Hause bleiben durfte oder so. Und ich ihn dann, wir hatten halt das Glück oder das Pech, je nachdem. Wir haben halt relativ in der Nähe gewohnt. Das war so eine halbe Stunde Autofahrt. Und das hat er natürlich gewusst. Ja. Das heißt, da war dann natürlich auch die Option, dass wir ihn dann holen können, schneller mal da. Ja. Wir wohnen halt in der Nähe. Und dann war natürlich klar, dass wir ihn theoretisch auch holen könnten. Nicht so wie andere, die dann aus Bayern hätten fahren müssen oder so. Das war dann, das wusste er natürlich. Und dann habe ich ihn morgens mal gebracht. Da war er schon wieder auf Krawall und er will nicht und das ist eh alles doof. Dann ist er mir aus dem Wald, also wir haben dann so gesagt, okay, wir gehen noch mal mit dem Hund eine kleine Runde. Na, lass uns noch eine kleine Runde drehen mit unserem Hund und dann dahin gehen. Und er hat dann immer, je näher wir zum Internat kamen, durch den Wald, desto langsamer wurde er und hat gesagt, er geht da nicht hin. Und so, doch, ne? Also das war ja auch wirklich der Hochzeitakt, ihn da zu bewegen. Und dann ist er zurückgelaufen und ich dachte, na, der wird mir schon hinterherkommen. Ja? Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt ins Sekretariat und werde dich ankündigen, dass du jetzt da bist, quasi die Verantwortung auch halt nur übergeben. So. Und dann ist er nicht mitgekommen.
Ja.
Und dann ist er mir wirklich abgehauen. Und dann ist er mir 70 Kilometer nach Hause gelaufen. Oh. Im November ohne Pulli.
Oh.
Also mit nur im
Pulli. Ja. Okay, der war wirklich in Not, ne? Oh Mann.
Der war unfassbar. Also was mich im Nachhinein wirklich so beeindruckt, ist diese Willensstärke, das nicht zu tun.
Ja, ja, er ist da sehr klar gewesen, ja.
Absolut, ja. Ja, und dann mussten wir natürlich, musste ich ins Sekretariat und dann habe ich ihn gesucht und ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Ein Freund von mir rief mich an und meinte, suchst du deinen Sohn? Ich so, ja. Und er hat mir dann gesagt, den habe ich gerade dort und dort auf der Landstraße gesehen. Ja.
Ach, herrje.
Ja, und dann ist so, alles klar. Und dann wusste ich, ist auf jeden Fall nicht verloren gegangen. Der kennt auch die Strecke, deshalb, wenn wir immer mit dem Auto gefahren sind, ist der halt gelaufen. Das ist 4 Stunden gelaufen oder so.
Ja. Oh Mann, der Arme.
Ja, und dann kam die zweite Testung, das war so eine richtige Begabungsdiagnostika-Praxis. Die machen das gemeinschaftlich.
Ja.
Die Frauen machen es total toll und gehen halt total super auf die Kinder ein. Mhm. Ja, so richtig so mit einem guten Setting. Und ja, und da sind wir hin im November 2019. Und dann kam dann raus, dass er nämlich weit, weit höher liegt als das, was die Schulpsychologin damals getestet hat.
Ja.
Und damals war noch überhaupt nicht, also viele riefen immer nur, ja, Schule für Kranke, ADHS und überhaupt. Und in die Klinik, ein Kind, was die Schule verweigert, gehört in die Klinik.
Ja, ja.
Und die
Schule.
Also ernsthaft, ja.
Hab
mich da natürlich viel gewehrt und auch wirklich dafür eingesetzt, habe ganz vielen Lehrern, auch damals in der anderen Schule, dann wollte den Material an die Hand geben, so und so, also Infomaterial, dass es einfach noch mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als einfach nur das Kind hat, in die Schule zu gehen. So.
Ja.
Nein, es war irgendwie da nicht so, also auf dieser Schule dann eben schon, aber da kam dann eben Corona hinzu und dann sind wir ja ins Homeschooling gegangen. Und das wurde uns dann zu teuer dafür, dass er da irgendwie dann auch nicht wirklich mitmacht. Wenn er eh nicht in die Schule geht, das kann er dann bitte auch auf unserer Gesamtschule, da müssen wir nicht über 3 € im Monat bezahlen.
Oder
das war sehr viel Geld.
Mhm.
Und dann ist er wieder auf seine jetzige, auf die Schule gegangen, wo er aktuell auch ist.
Okay.
Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen kürzer fassen, weil da kommt noch eine ganze Menge.
Ja, du könntest ja vielleicht nochmal sagen, also er ist dann, also was ich jetzt verstanden habe, er ist dann halt nicht auf dem Internat geblieben. Unter Corona war das aber weiterhin schwierig, habe ich das richtig verstanden? Also auch trotz Homeschooling gab es keine Entlastung sozusagen.
War so, dass die dann das Internat wieder aufgemacht haben in Corona-Zeiten, weil das ja ein Internat war, durften die aber nicht rein und raus. Ja, also das war so ein bisschen, da gab es eben dann die Möglichkeit, dorthin zu gehen mit Testungen immer und also ganz furchtbar kompliziert. Und dort in dieser Zeit haben wir dann entschieden, okay, wenn er sowieso alles scheiße findet und alles doof und nicht mitmacht und irgendwie auch nicht bereit ist, da ein bisschen sich als diesen Schüler dieser Schule zu sehen, dann bitte wieder auf unsere Schule. Dann haben wir es auch ein bisschen entspannter und einfacher. Und das haben wir dann gemacht. Dann ist er in die 8. Klasse auf auf die Gesamtschule, ja. Dort ins Gymnasium und dann ging es dann weiter. Da ist er dann auch nicht lange hin. Mhm. Dann ist er dann nach Frankfurt in die Schule, weil dort gab es eine Schule, das ist die Karl-Popper-Schule, die kennt man auch. Ja. In diesem Fall. Mhm. Und da ging es eigentlich, da fing dann so das, also nicht die Verweigerung, sondern da ging dann das Schwänzen los. Da ist er einfach auch gefühlt 2 Jahre gewesen,
ja.
angemeldet, aber dort war er so gut wie gar nicht. Wir haben den dann morgens dorthin gebracht, mein Mann, und von dort ist er einfach direkt irgendwie zum Hafenpark, zur Skateranlage gegangen.
Okay.
Ist dann irgendwie abgedüstet.
Und wie wurde das denn gehandhabt an der Schule?
Wir haben das erstmal überhaupt nicht gewusst, weil das in dieser Schule, ich glaube, der Ansatz ist toll, ja, die haben ganz tolle Ideen und auch ganz viel Wissen, und es gibt bestimmt Kinder, für die ist diese Schule perfekt und ideal. Für uns war das nicht der Fall. Das war, da ging, glaube ich, noch Themen los.
Naja, also wenn jemand nicht kommt, müsste man das ja schon irgendwie merken.
Ja, wir haben das einen Monat oder Wochen später dann erfahren, ja, und dann habe ich dann mal Rückmeldungen gegeben, eigentlich klar, dass wir nicht wissen, wo unser Sohn ist, weil wir, also ne, wir haben Gott sei Dank immer den Draht zu ihm irgendwie erhalten können. Ja, der hat uns einfach immer die Wahrheit gesagt. Ja, irgendwann, ja, also nicht, nee, wahrscheinlich nicht immer, aber er war sehr offen und auch sehr ehrlich zu uns. Ja. Und dann kam dann auch mal ein Anruf von der Polizei und, ne, und dann dachte ich, okay, alles klar, jetzt geht es halt irgendwie in die andere Richtung los. Hat er angefangen, irgendwelche Züge mitzugestalten oder wurde dabei erwischt, wie andere das gemacht haben. Er war da nicht dabei, aber er war dabei. Ne? So. Da gingen dann halt solche Themen dann los. Und letztendlich sind wir dann auch wieder weg von dieser Schule, weil wir hatten uns wirklich mehr erhofft, ja, wenn es eine Schule für Hochbegabte ist und die den aber dort nicht halten können, der immer noch abhaut, dann kann es nicht die richtige Schule sein. Und
ja,
dann haben wir gemerkt, die Schulpflicht endet bald. Und dann habe ich gemerkt, so, ich kann und will nicht mehr jeden Morgen mit ihm streiten. Und dann war klar, also wenn du jetzt, dann kam eben diese intrinsische Motivation. Mhm. Da hat man gemerkt, seine ganzen Kumpels hier auf der Schule, wo er dann sich entschieden hat, er möchte jetzt einen Abschluss machen, ne, oder von seiner alten, aus seiner alten Peer Group, mit der er ja jetzt weiter befreundet war, jetzt zumindest auf dem Land, die hatten alle schon, machen ihren Abschluss und so, und da hat er gemerkt, okay, jetzt wird's eng und jetzt möchte ich meinen Abschluss doch machen, so.
Mhm, okay.
Und dann hat er den Stufenleiter aus dem Realschulzweig auf unserer Schule, also auf der er jetzt auch ist, hat er ihn gebeten, er möchte bitte seinen Abschluss machen auf der Schule. Und der Schulleiter so, also eigentlich, das war quasi das dritte Mal, dass er wieder auf diese Schule gekommen ist.
Ja.
Eigentlich sehen wir das jetzt nicht so wirklich, ob das die richtige Wahl oder Entscheidung wäre. Da bin ich jetzt raus, das müssen die beiden unter sich klären.
Mhm.
Ich gehe mit allem mit. Mhm. Wenn er keinen Abschluss hat, ist das auch okay. Er wird seinen Weg gehen, das ist völlig klar. Ja. Zwischendurch, ich glaube, ich muss mal kurz noch mal erwähnen, dass wir zwischendurch, bei diesen ganzen Diagnostiken, in denen wir zwischendurch waren, wir natürlich immer mit dem Thema Schulpflicht zu tun haben. Wir haben gesagt, für uns gehst du nicht in die Schule. Das ist, ich weiß, das ist total. Ne, und er hat das ja alles immer total auseinandergenommen und gesagt, er lernt nichts wirklich in der Schule, was er irgendwann braucht. Ja.
Ja.
Dann gab es eben mehrfach auch die ADHS-Diagnostik, und da ist bei mir irgendwann das Thema aufgekommen, okay, ADHS ist vielleicht doch ein Thema, wo ich das jahrelang mir eigentlich nicht wahrhaben wollte, sondern ich habe mich natürlich auch viel schlau gemacht und erkundigt über Hochbegabung und Doppel- und Fehldiagnosen.
Yeah.
Und da habe ich dann gemerkt, warum kommt er nicht in seine hohe Intelligenz, warum kann er die nicht nutzen? Ja? Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist da doch was dran an dieser ADHS-Thematik. Und dann hat mein Sohn auch selber gesagt, er möchte bitte die Medikamente haben, weil er kann sich nicht konzentrieren. Also das kam von ihm aus, dass er das haben wollte. Wo ich noch dagegen war, wo ich noch gesagt habe, ich will das nicht. Ich möchte mein Kind nicht unter Medikamente setzen, damit es schultauglich wird.
Ja, so. Absolut verständlich.
Mhm. Und aber als er das dann wollte, weil er auch immer derjenige war, ne, der hat natürlich durch diese ganze Diagnostik und Psychologisierung irgendwann gesagt, okay, er ist falsch, er ist nicht richtig, er ist anders. Ja. Und das macht, das hat unheimlich viel mit ihm gemacht. Das ist bis heute so. Mhm. Und dann haben wir dann nochmal eine Diagnostik gemacht. Der ist sehr konservativ und klassisch unterwegs, aber das war mir auch recht, weil ich wollte dann wirklich nur einfach dem Wunsch meinem Sohn gerecht werden, dass er diese die medikamentöse Unterstützung bekommt in seinem Abschluss.
Ja.
Und seitdem läuft es.
Mhm.
Okay. Und seitdem funktioniert es und läuft es. Und das sind wirklich, also da, na, ich sag mal, die intrinsische Motivation gepaart mit der Unterstützung, sich wirklich auf ein Thema zu konzentrieren, auch wenn es nicht gerade im Hyperfokus steht, ja. Dass er da einfach diesen Abschluss machen kann. Und,
Und wie weit ist er da jetzt fortgeschritten?
Also der wird auch noch einen Realschulabschluss machen, denke ich. Obwohl er jetzt sogar vom Lehrer echt eine Hochschulempfehlung bekommen hat wieder und die feiern ihn total und er ist so ein toller Schüler.
Toll.
Und also es ist, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen das zum Halbjahreszeugnis, das Elterngespräch. Ich habe geheult, ja. Ich dachte, dass das noch möglich ist. Hatte ich das auch geschrieben. Auf dieser Seite, wo wir, ich glaube, da sind wir ja auch in Kontakt gekommen.
Ja, und würdest du denn jetzt, also wenn du jetzt so rückblickend nochmal auf die Geschichte guckst, ich meine, dann war er ja wahrscheinlich 15, 14, ne, als er dann Medikamente bekam, 15?
Nee, 16.
16 schon.
So noch gut. Nicht so lange, das ist eigentlich
noch nicht so lange.
Nee.
Und würdest du denn jetzt rückblickend sagen, es hätte irgendwo einen Moment gegeben, wo du, weiß ich nicht, wo du was hättest anders machen können?
Ja, ich denke da schon drüber nach. Also ich sag mal so, ich hätte wahrscheinlich früher das zugelassen oder mich dafür entschieden. Vielleicht hätte ich mir viel Ärger oder Leid erspart. Andererseits bin ich nach wie vor der Meinung, da ich ja auch mit meiner eigenen ADHS-Thematik und Hochbegabungsthematik über meine Kinder überhaupt erst, also damit in Kontakt gekommen bin, habe ich mir auch so meine Geschichte angeguckt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wäre die Schule anders, wäre es kein Thema.
Mhm. Ja.
Und das ist einfach der Punkt, dass neurodiverse Kinder in unserem Schulsystem überhaupt nichts verloren haben oder gar keine Chance eigentlich haben, weil ich sehe das halt auch wirklich nicht als Krankheit.
Mm.
Im Gegenteil, ich bin da wirklich, ich habe da echt eine 180-Grad-Wendung genommen und meine Sicht verändert, weil ich hatte eine ganz tolle Schule. Ich war auch auf einem Internat, das sind andere Gründe, aber ich war auf einem Waldorf-Internat, eine sehr spezielle Schule in der Schweiz und wir wurden einfach permanent mit anderen Dingen gefüttert, konfrontiert, haben Sachen gemacht, die sowas weg von der Lehrplan-Thematik ist. Das, und das war wunderbar. Deshalb ist das auch nicht aufgefallen. Deshalb war das war einfach kein Thema. Weil wir einfach bedient wurden. Ja? Weil dann auch andere Kinder, die woanders in anderen Schulen einfach nicht so gut funktioniert hätten. Ja? Weil sie einfach sich nicht irgendwie 8 Stunden am Stück im Dreiviertelstundentakt auf irgendein Thema, was völlig irrelevant fürs Leben ist, sich fokussieren müssen.
Ja. Seit wann weißt du das denn jetzt von dir, also von deiner Hochbegabung und deiner ADHS?
Von meiner Hochbegabung weiß ich, wann habe ich das gemacht? In Corona-Zeiten, jetzt vor drei Jahren, Anfang Corona habe ich das dann auch gemacht, weil ich wissen wollte, wo abends ist denn her? Ja, also ich habe mich nie in diesem Thema gesehen, im Gegenteil. Ich sage mal, Mathe ist ein Punkt. Ja, für mich war das immer schwierig, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und ich mich auch nicht so gut darauf konzentrieren konnte. Und dann manchmal, ich denke auch anders, ich denke unheimlich schnell. Ich bin dann irgendwie, ich habe einen unfassbaren Blick, ich kann Dinge im Raum sofort wahrnehmen und sehen und so. Und dachte, okay, ich bin halt einfach auch ein bisschen, keine Ahnung. Und dann kam das dabei raus. Ich habe die Teste gemacht, einfach auch, weil es mir keine Ruhe gelassen hat, weil irgendwo, denke ich, haben sie es her und mein Mann ist durchaus der Intelligente in der Familie, der Erfolgreiche, der ist der kriegt das ganz gut geregelt und ich war halt die Künstlerin, oder bin es noch oder werde es wieder.
Du wirst es immer mehr jetzt.
Ja,
du kannst es mehr ausleben, jetzt wo du das weißt, dass das deine Gabe ist. Ja.
Ja, und das ist halt echt, ich habe so viele Sachen in meinem Leben gemacht, wofür ich keinen Schein habe, aber ich kann sie alle machen.
Ja, die vielbegabten Frauen, ne? Die,
genau.
Das ist wirklich.
Und ich sage immer so, diese ADHS, was ja jetzt dann bei mir letztes Jahr auch bestätigt wurde nach einem langen Weg bei mir. Ich habe das lange hinterhergerannt. Es ist nicht so einfach, die Diagnose
ja, für Erwachsene. Erwachsene ganz schwierig.
Schwer. Und da, also auch die Meinung dazu, ne, ADHS verwechselt sich, das ist eine Kinderkrankheit oder ne, es wird, dann gibt es da böse Pharma-Lobby. Ich war auch so, ich habe genau so gedacht. Ne? Ich war so geprägt, ich dachte so, das ist die böse Pharma-Lobby, die irgendwelche Medikamente an Zappelkinder verkaufen wollen, die einfach nur auf Bäume klettern müssten. Ja, auf Bäume klettern, super, ja. Aber da gibt es eben noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja. Wie gehst du denn jetzt damit um? Oder also wie hat jetzt diese Erkenntnis der Diagnose sozusagen für dich auch Veränderung gebracht?
Also ich mache gerade eine Ausbildung zur Online-Gesangsbotschafterin.
Oh, schönes Wort.
Ja, ne? Ja. Die Schule hört sich noch viel besser an. Das ist die Schule Singen ohne Angst. Weil ich habe tatsächlich über die ganzen Jahre so eine Bühnenangst entwickelt, ja, weil ich mich so entfernt habe von meinen Musikern damals und dann einfach auch 150% Mutter war und bin und mit so, ne, mit einem schulverweigernden Kind über die 10 Jahre, meine Tochter kam dann später noch dazu, die war erstmal sehr angepasst, weil sie gar keine Chance hatte durch den Großen. Ja. Das kommt jetzt so ein bisschen raus, Gott sei Dank endlich mal. Es war anstrengend, aber und ich sag mal, aufgrund dieser Thematik hatte ich ja gar keine Chance zu arbeiten. Ja. Das ist ja immer ja, auf Halbachtstellung gewesen. Was kommt als nächstes? Geht das Kind nichts? Ich konnte nicht planen, weil ich nie wusste, geht er in die Schule oder geht er nicht.
Ja. Also du hast dich eigentlich mit deinen Bedürfnissen intellektueller Art vor allem natürlich, aber auch anderer Art einfach ganz zurückgenommen, ne?
Das war gar nicht möglich. Mein Mann ist natürlich derjenige, der auch das, ne, das finanziell alleine stemmt dadurch. Und ich war natürlich so klassisches Rollen. Ich habe also auch keine Probleme mit einer klassischen Rollenverteilung. Ja. Aber ne, das war einfach dadurch, hatte ich überhaupt gar keine Möglichkeit, das zu ein bisschen zu forcieren und dann bin ich weg von der Bühne und habe auch einfach so in meinen letzten Bühnenjahren ein paar unschöne Sachen erlebt und da setze ich mich gerade mit auseinander und da bin ich zu dieser Singen ohne Angst von der Fawn Arnold.
Ja, schön, dass du das machst. Ja, ja, toll. Das klingt
gut.
Schön.
Das ist auch der Grund, weshalb, ne, das hat, glaube ich, alles damit zu tun, dass ich mich meinen Ängsten und meinen Themen stellen kann. Und auch die ADHS finde ich einfach eine totale Bereicherung, wenn sie nicht so, ne, nicht so stigmatisiert wäre. So, es wäre so ein Krankheitsbild. Es gibt ja immer mehr Leute. Es scheint ja, ne, dann gibt es dann die Leute, oh, ist ja voll der Trend, hat ja jeder ADHS. Aber ich sag mal so, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann sucht man einfach Wege daraus, ja, und auch Erklärungen. Nicht, dass man, das ist nicht so, dass ich einfach nur faul war oder irgendwie unfähig. Ne? Und das habe ich ja selber immer gedacht. Damit räume ich einfach auf, weil ich einfach mein Mind-Setting irgendwie auch verändern will. Ne? Und meine
Ja, das ist schon spannend, ne? Weil ich komme in den Gesprächen schon oft an den Punkt, ne? In den Interviews, dass ich dann, also dass es sich so ein bisschen herauskristallisiert, ne? Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, ne, wo jeder das bekommt, was er braucht, dann bräuchten wir diese Labels nicht. Weil so ist es ja so, dass ich sozusagen, wenn ich nicht so funktioniere, wie das allgemein von mir erwartet wird, dann brauche ich eine Diagnose, die mir hilft, ne, zu erklären, warum ich nicht so funktioniere, damit ich zum Beispiel die Unterstützung oder das Verständnis bekomme, wo man sagen könnte, das wäre eigentlich gut, wenn das jeder bekommen würde. Ne?
Auch die Unterstützung, ja, die man dann teilweise nur bekommt. Genau. Zum Beispiel, ja, wenn man Paragraph 35a hat, ja, den wir natürlich zeitweilig hatten.
Ja.
Ja, aber da muss man vorher erstmal durch eine Diagnostik. Und die so, also die ist so prägend, dass die noch zusätzlich obendrauf quasi schädigend ist. Ja. Ja. Wenn man das alles, wenn man einfach den Paragraph 35, also die Finanzierung oder die Unterstützung bekäme, ja, dann würde das Kind auch nicht, also das ist so eine Negativspirale.
Ja. Total. Ja.
Man muss dem Kind nur einen Namen geben, quasi, ja.
Und ich meine, ja, also manchmal hilft es ja auch, ne? Also ich denke ja auch, Hochbegabung ist ja auch nur ein Konzept, wenn jetzt auch keine Pathologie, ne? Aber es ist manchmal natürlich hilfreich. Also ich erlebe das schon auch so in meinen Gesprächen, gerade mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wenn man dann sagt, okay, das ist ein Merkmal von Hochbegabung oder ein Merkmal von Hochsensibilität und dass die so ein Gespür dafür kriegen, aus welchen, sage ich mal, Persönlichkeitsanteilen bestehen sie denn und was gehört wohin, ne? Dass man sich darüber vielleicht leichter kennenlernen kann, sich verorten kann, ne? Das macht schon Sinn. Mhm. Die Frage ist halt nur, für was dient so ein Konstrukt, so ein Konzept, ne? Und wenn es jetzt nur dient, um in der Gesellschaft zu funktionieren, finde ich es nicht richtig,
ne? Nee, und vor allen Dingen ist das ja auch ein echt fließendes Ding.
Ja, also total.
Also diese ADHS, Asperger, Autismus, Hochbegabung, Hochsensibilität, das sind alles so ganz fließende, also manchmal kann man es ja gar nicht wirklich unterscheiden oder benennen und dann gibt es noch die Scanner-Persönlichkeiten, was auch einfach nur ein anderer Name für ADHS sein könnte, wenn es nicht so negativ besetzt wäre. Ja? Weil man eben auf so vielen Ebenen Dinge tut oder sich für Themen interessiert, dann eben einfach nicht mehr. Eigentlich könnte man, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Scanner-Persönlichkeit? Wahrscheinlich, oder?
Ja, kenne ich.
Und ich finde, das
von Barbara Scheer kommt der, glaube ich. Ja. Ne? Das ist so eine...
Ich habe es noch nicht gelesen, ich brauche immer Hörbücher. Ich kann mich nicht lange Fachliteratur begeistern, da schalte ich ab. Ich brauche... Ja, dann kann ich es anhören nebenbei, ich muss dann immer noch was anderes tun. Und
aber ja. Ja, also ich meine, eigentlich finde ich es ja auch gut, ne, dass es Menschen gibt, die sich dann sozusagen auf nicht-pathologischer Ebene auch mit diesen Phänomenen beschäftigen und denen sozusagen ein positiver, besetzteres Label verleihen, ne, genau. Muss man dann gucken, mit welcher Form man sich vielleicht am ehesten identifizieren kann. Ne? Aber es ist natürlich, weißt du, das Gehirn ist darauf ausgelegt, Kategorien zu bilden. Also der Mensch, ne, sucht nach Kategorien und dadurch ist es natürlich auch einfacher, wenn man jemanden einkategorisieren kann, ne? Nur nach dem Hochbegabt oder so oder so oder so. Und ich hatte auch in meinem letzten Gespräch, war das, glaube ich, da ging es auch nochmal so um diese Frage, warum werden denn Hochbegabte dann auch oft ausgegrenzt oder sind auch oft Opfer von Mobbing? Ne? Und da haben wir so ein bisschen überlegt, also so diese Hypothese, man irritiert das Gegenüber, weil man eben durch eine Andersartigkeit und sei es nur unbewusst wahrnehmbar, nicht einsortierbar ist und dann den anderen verunsichert. Und Menschen mögen nicht gerne verunsichert sein. Und dann wehren sie die Unsicherheit ab, indem sie denjenigen ablehnen oder ausgrenzen. Ne? Und das sind natürlich ganz ungünstige Dynamiken. Und eigentlich wäre es schön, ne, wenn in Schule und Kindergärten das bekannt wäre, weil das Leid ist sehr, sehr, sehr groß.
Ja, vor allen Dingen, ne, mein Sohn nach wie vor sagt er, ne, was soll er mit dieser Hochbegabung? Er hat da überhaupt nichts von, ja. Weil er irgendwie eh immer nur anders ist, ne, und er glaubt es teilweise selber nicht. Ich meine, der hat 3 Tests hinter sich. Ja, das ist erwiesen. Ja. Also ich sag mal, die klinischen Tests, die fallen immer so knapp unter dem Marker und der mit der Begabungsdiagnostiker war eben weit, weit, weit drüber. Ja. Also das, also, ne, der kann sich dem nicht... entziehen, das ist eine Thematik. Ich hoffe sehr, dass er irgendwann
vielleicht
mal...
Vielleicht später.
Ich glaube, dass das einfach... Im Moment ist ganz viel Peergroup-Thema. Das ist total wichtig. Und er hat einen ganz guten Stand, aber er hat natürlich Unsicherheiten und er hat zukunftsschwierig oder Ängste, ne, weil er einfach nicht weiß, seine Leute, die haben jetzt schon einen Ausbildungsplatz oder dies und die wissen schon, wo die Reise hingeht. Und er sagt, also er weiß es einfach nicht, ein bisschen orientierungslos. Ja, was aber auch verständlich ist, weil eben hier im ländlichen Raum ist halt, ne, da macht halt der eine zum Maler und Lackierer die Ausbildung oder ne, und das ist dann okay. Und bei meinem Sohn ist halt Fasching im Kopf den ganzen Tag. Ja, der braucht die Welt, der muss die Welt sehen und weiter.
Ja.
Und ich hoffe sehr, dass...
Hat er denn auch mal sich beraten oder begleiten lassen irgendwie? Also muss ja nicht psychologisch, psychotherapeutisch sein, sondern vielleicht auch so ein Berufsorientierungscoaching oder sowas?
Da sind wir noch dran.
Okay.
Das kommt jetzt. Therapeutisch hatten wir es versucht. Ja. Da hatten wir auch eine tolle Therapeutin. Therapeutin, aber der wollte da partout nicht mehr hingehen. Die war nett, aber die war, hat ihn auch nicht wirklich. Ne? Also mein Sohn ist halt einfach auch, ne, der kann gut reden.
Ja.
Und dann sagt er genau, was die hören wollen. Und dann kann er.
Ich denke auch, die Jugendlichen und jungen Männer, die brauchen auch eigentlich ein männliches Gegenüber. Also nicht immer vielleicht, aber schon, also gerade so in dieser Phase wäre es schon gut. Aber es gibt einfach so wenig also es gibt ja eh weniger männliche Therapeuten und dann noch wenige, die auch in dem Bereich der Hochbegabung sich spezialisiert haben.
Ja, haben wir lange gesucht, keine Chance. Wir hatten, ich habe so viele Stellen durch, also wie gesagt, ich könnte 3 Stunden Podcast dafür
Ja. Also mich würde jetzt trotzdem tatsächlich einfach nochmal interessieren, wie geht es denn deiner Tochter und wie war so ein bisschen ihr Weg, weil das ist ja spannend, ja, also auch im Schatten des Bruders, muss man ja tatsächlich sagen, ne? Der war ja dann bis zur 7. Klasse sehr präsent. Wie ging es ihr und wo steht sie heute?
Also es war so, dass sie so das sogenannte Raupenkind in der Schule, in der Grundschule war, ne? Sie war sie hatte eine, Gott sei Dank, wunderbare Lehrerin, die einfach sehr begeisternd war, eine ganz tolle Frau, für die die Kinder gerne gelernt haben und einfach, ne, das war so klassisch Grundschule, oh, meine tolle Lehrerin, ja, ich mache alles für dich, so, ne, und so, so eine Lehrerin hat es.
Ja.
Weil in der ersten, ich sag mal, in den ersten 2-3 Jahren machen die es ja für die Lehrer. Das oder, also klar, im Idealfall machen sie es natürlich, weil sie es interessiert, aber ne, meistens dann wollen sie natürlich irgendwie den Lehrern
die
und so halt so eine hatten wir und die Beziehungsarbeit hat meinem Sohn total gefehlt, ja.
Ja.
Aber meine Tochter, die hat dann in der 5. Klasse, wann haben wir die getestet? Das erste Mal auch in der 4., weil ich wollte einfach aufgrund des Sohnes, wollte ich einfach wissen, was mit meiner Tochter ist. Es ging darum, weiterführende Schule, haben wir den gleichen Stress mit ihr dann auch, wenn wir nicht aufpassen, müssen wir gucken, wo sie steht, haben wir das gemacht und da kam ein überdurchschnittlicher Wert raus. Das war jetzt nicht so alarmierend, wie es jetzt zum Beispiel beim Großen war.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, so ist sie dann in die Schule. Und ja, sie hat wirklich bis, sie musste immer zurückstecken. Das ist richtig. Hat immer funktioniert, hat dann auch wirklich mich oft getröstet, wenn ich nicht mehr konnte und geweint habe.
Ja.
Und dann, also die war, und da hat sie eine unfassbare, unfassbare soziale Kompetenz auch.
Ja.
Hat sie sowieso, weil sie einen unfassbaren Weitblick hat, die sie Dinge, ja, obwohl sie eine Augenerkrankung sogar hat. Also die hat einen grauen Star und ein Auge auch. Also sie hat eigentlich ein eingeschränktes Sichtfeld, sieht aber mehr als viele andere.
Ja, man kann auch mit dem inneren Auge sehen.
Ja, sie sieht Dinge. Das ist, die weiß auch immer, wenn ich irgendwas verlegt habe, ja, was öfters vorkommt. Ja, ja, das ist dann da. Ah, cool, da frage ich sie manchmal, weil sie das einfach schon abgespeichert hat. Ja. Ja, und also es ging dann auch mit ihr so ein bisschen los in der 6., 7. Klasse wurde es schwierig, weil sie dann mit ihren Peergroup-Mädels ganz viel Spaß bekommen hat. Da geht es dann mit ihr los und dann das hatte ganz viel mit Freundschaft zu tun, dass sie einfach sich ganz viel gestritten hat. Und wenn sie sich mit ihren Freundinnen in der Schule gestritten hat, dann ist sie nicht in die Schule
gegangen. Ach, hey.
Weil es für sie keinen Grund gab, in die Schule zu gehen.
Ja, ja.
Weil Schule war jetzt nicht der Grund, in die Schule zu gehen, sondern eben ihre Freunde.
Klar.
Und da wurde es schwierig und da hat auch sie ein Jahr, dann musste sie auch ein Jahr wiederholen und jetzt war sie dieses Jahr wieder versetzungsgefährdet und jetzt ist sie aber, ich hoffe, dass das dieses Jahr klappt und mal gucken. Also sie hat, glaube ich, wirklich aufgeholt, so in ihrer Präsenz und hat sich gegen ihn auch durchgesetzt. Die beiden streiten sich ganz schön. Aber ich habe auch schon Situationen erlebt, wenn es dann wirklich ernst wurde und was vorgefallen war und ich gemerkt habe, jetzt, dann sind sie zusammen. Also ich glaube, im wirklichen Ernstfall.
Denkst du denn, deine Tochter ist da ausreichend in ihrem Potenzial schon entfaltet oder ist dann noch ein bisschen Luft nach oben?
Also wir sind ja dann auch mit ihr zu dieser Begabungsdiagnostikerin gegangen, weil es dann eben auch schwieriger wurde bei ihr. Und sie hat auch die Marke geknackt. Das heißt, sie, also wir alle drei, mein Mann hat sich nicht testen lassen.
Ja.
Für ihn ist es nicht wichtig, oder? Ne? Ich glaube, schulisch, was soll ich sagen, das muss man irgendwie, wir müssen es irgendwie aushalten. Wenn ich könnte oder wenn ich die Kraft hätte, auszuwandern, wir haben das oft überlegt, ob wir weggehen. Und, ne? Also wir haben immer wieder, auch mein Mann und ich, überlegt, welche Modelle könnten wir leben, damit wir aus dieser Schulpflicht rauskommen. Ne? Also ich bin wirklich ganz, 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 ganz stark dafür, dass Schulpflicht für solche Kinder mit so einer Thematik früher aus dem System gelassen werden, wo die Eltern natürlich müssen die, also ich finde Schulpflicht bis zu einem gewissen Punkt wichtig, um Kinder zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht unterzugehen. Aber wenn Eltern so kämpfen müssen, also so wie wir das getan haben, absolut. Finde ich, gäbe es durchaus die Möglichkeit, da schneller rauszukommen und die Kinder würden nicht untergehen. Wir als Eltern sind ja engagiert. Wir waren immer zu Gesprächen bereit. Ich bin immer auf die Schulen zugegangen. Ich habe das Einzige, was sie uns dann angeboten haben oder auferlegt haben, war Attestpflicht. Ich so, bitte, das kann es nicht sein. Ja. Das hilft uns überhaupt nicht. Im Gegenteil, es setzt uns noch mehr unter Druck. Wir leiden noch mehr mit unseren Kindern zusammen. Und dann die Beziehung wird noch mehr schwierig zu den Kindern es wird einfach gemacht, die Verbindung, weil wir immer den verlängerten Arm der Schule spielen müssen. Und es ist auch nicht mehr zeitgemäß, abgesehen davon, dass der Lehrplan einfach das gibt.
Ja, das ist wirklich ein ganz großes Thema und ich finde das gut, dass du das auch jetzt nochmal sagst, weil ich glaube, dass da sehr viele Eltern mit, sage ich jetzt mal, außergewöhnlichen Kindern, die eben nicht in dieses Raster passen, ein ganz, ganz großes Thema haben mit der Schulpflicht und nach Wegen suchen, und eigentlich ist es ja auch traurig, wenn man dann den einzigen Ausweg sieht, dass man ins Ausland geht, ne, weil da dann die Schulpflicht vielleicht nicht so streng ist oder es eben alternative Schul- und Bildungsmodelle gibt, ne, wo Kinder, die eben nicht der Norm entsprechen, ne, die dann nicht in dieses Raster passen, anders lernen können, ohne schultraumatisiert zu werden, weil das ist ja eigentlich das Schlimme, was passiert. Also die Grundlage für Lernmotivation, die wird so kaputt gemacht, ne, dass die dann oft ihr Leben lang in diesem Underachievement bleiben. Und ich finde, das ist einfach eine sehr traurige Aussicht, also für die Menschen, aber auch für die Gesellschaft sozusagen.
Eben, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das sagt jeder, jede Studie, jede Leute, die sich mit Thematik oder mit Entwicklung und alles wird reformiert, alles wird erneuert oder verändert oder wird irgendwie drin geforscht und alles, und das Einzige, was wirklich so bleibt wie vor 40, 50, 60 Jahren, ist das Schulsystem. Ja. Hallo? Das geht nicht. Also das geht auch für unsere Zukunft nicht. Das geht nicht für unsere... wir haben es ja eh schon halb an die Wand gefahren. Das ist doch genau jetzt, ist es Zeit, in die Bildung zu investieren und sie zu verändern, um eben auch für die weiteren Generationen überlebensfähig zu sein und innovativ und neues Denken und neue... Aber da gibt es auch ganz tolle Sachen. Ne? Das ist, ich glaube, was ich wirklich wichtig finde, ist, hinter den Kindern zu stehen und ihnen zu glauben. Immer auf der Seite der Kinder zu sein. Ja. Das finde ich, glaube ich, ein ganz... Ich bin da auch froh. Ja. Ne? Ich bin klar, wir haben auch Fehler gemacht oder Dinge zu spät erkannt oder. Und trotzdem waren wir immer auf der Seite unserer Kinder. Also natürlich gab es großen Stress und wir haben bei weitem nicht immer Ja und Amen gesagt, na gut, dann gehst halt nicht in die Schule. Nee, natürlich nicht. Ja, wir haben schon versucht, ich bin zum Beispiel ganz zum Jugendamt gegangen, nicht das Jugendamt kam zu mir, sich die Hilfe einzufordern, sich die Hilfe zu suchen und auch zu holen. Das ist ein unbezahlter, harter Job. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann auszahlt. Aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und auch an die Lehrer gehen und ihnen einfach wirklich klar machen und sagen, wir sind bemüht, aber irgendwie, wir kommen einfach an die Grenze und auch den Lehrern Mut machen, dass es andere Wege zu gehen. Also, dass die einfach auch merken, dass es wirklich Zeit ist, Dinge zu verändern.
Ja, wunderschön. Ich finde, das waren ganz schöne Abschlussworte. An der Seite der Kinder bleiben, die Kinder weiter unterstützen auf ihrem Weg oder Umweg. Ihnen zuhören, da sein,
Da gibt es ein so wunderschönes Lied von der Sarah Lesch, wahrscheinlich kennst du das Testament. Das ist so, das war damals natürlich meine absolute Hymne, das ist so.
Ja, wir werden es verlinken in den Shownotes, dass jeder das gerne nochmal hören darf. Ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. So ein schönes Stück. Ja. Liebe Jelena, ich danke dir sehr. Danke, dass du dir eine Geschichte geteilt hast.
Sehr gerne. Ich war zwischendurch wirklich nochmal kurz in dieser Zeit zurückversetzt. Im Redefluss. Ich hoffe, ihr konntet folgen.
Ich konnte wunderbar folgen und ich finde es ganz schön, deine ermutigenden Abschlussworte nochmal so gehört zu haben. Und ich denke, es werden ganz viele Eltern sich da wiederfinden und angesprochen fühlen und bestimmt auch sehr inspiriert und ermutigt das Gespräch einfach verfolgen. Und ich glaube, darum geht's auch hier in diesem Podcast. Und daher danke ich dir sehr. Genau. Ja, also danke dir. Tschüss, Jelena.
Das war Hoch, Höher, Hochbegabt. Dein Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Teile gerne diese Podcast-Folge und trage dazu bei, dass die Vielfalt von Hochbegabung in der Öffentlichkeit sichtbarer wird. Und wenn auch du Interesse hast, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne über die Website zum Podcast. hochbegabt-podcast.de